Das Thema unseres Bruders lautet ja, wie ich schon sagte, der Tod und die Auferstehung Jesu. Und er hat mich gebeten dazu, aus Hebräer 2 die Verse 14 und 15 uns zu lesen. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Bis hierhin. Wir wollen bitte miteinander beten.
Meine teuren und in Christo geliebten Geschwister, zuerst wünschen wir uns einen gesegneten Sonntag. Und dann grüßt das Erzgebirge, übrigens das schönste Gebirge in Deutschland, und die Geschwister aus Dorf Chemnitz grüßen. Dann grüßen unsere Kinder aus Langensteinbach und auch Ruth Herbst. Ja, wenn ich so in die Versammlung hineinschaue, dann stelle ich fest, dass wir, das heißt meine Annemarie und ich, mit euch zusammen alt geworden sind. 1959 betrat ich zum ersten Mal diesen Raum anlässlich einer Bibelkonferenz mit Adolf Heller. Fünfmal habe ich können daran teilnehmen, bis dann 1961 im August die Mauer gebaut wurde. Kann mich noch erinnern, das Podium, das stand ganz hinten. Und die Stuhlreihen, die waren auch ganz weit vorn. Der Chor sang oben auf der Empore. Lang, lang ist es her. Ja, was uns getragen hat durch die Jahrzehnte hindurch, das war die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung, das ist ja das Thema heute. Großes Bild habt ihr gesehen, projektiert. Und darunter stand ein Name. Ich war etwas irritiert. Was soll denn das? Der Tod und die Auferstehung vor 2000 Jahren. Da war das passiert. Und es sieht da so, als hätte es mich alleine erwischt mit meinem Namen. In den vergangenen Jahrtausenden ist immer wieder durch die Kraft dieser Auferstehung Leben gewirkt worden, durch die Generationen. Und mich hat es 1952 erwischt. Da, in jener Nacht, da wurde es Licht in meinem Herzen. Da wurde die Kraft des Evangeliums so lebendig. Und ich wünschte, dass an dieser Tafel jetzt alle Namen hier stünden. Denn zu irgendeiner Zeit muss ja das passiert sein. Sonst wären sie ja gar nicht hier. Ja, das Evangelium, da hat der Vater seinen Sohn am Kreuz für die Gesamtheit der Sündenschuld des Kosmos sterben lassen. Aber nicht nur das, sondern er hat ihn auch aus den Toten wieder herausgeholt und hat ihn zum Fürst des Lebens gesetzt. Und durch ihn und mit ihm wird einmal alle Finsternis verschlungen und die Kräfte des Todes aufgelöst werden. Liebe Geschwister, habt ihr das erlebt? Habt ihr das erfahren? Wie auf einmal unauflösliches Leben durch das Evangelium in uns hineinkommt. Sonst haben wir es nur im Kopf. Existenz ist existenzielles Leben. Jetzt müssen wir aber beginnen. Der Tod und die Auferstehung. Also heute Morgen wollen wir versuchen, über zwei wichtige Heilsstationen nachzudenken. Über den Tod und die Auferstehung Jesu. Beides sind ja tragende Säulen, worauf das ganze Gebäude der Weltallerlösung und ihrer Vollendung gestellt ist. Als nämlich vor 2000 Jahren zigtausend Lämmer an jenem Passafest geschlachtet wurden und ihr Leben lassen mussten, als Erinnerung, wie Gott sein Volk mit großer Macht aus den Händen der Ägypter herausgerissen hat, da verblutete außerhalb von Jerusalem der Sohn Gottes als das wahrhaftige, als das fehlerlose Lamm, als das vollgültige Opfer für die Sünden, für welche Sünden? Für die Sünden seines Volkes und des gesamten Kosmos. Als Johannes der Täufer ihn zum ersten Mal sieht, da zeigt er auf ihn, schaut ihn doch an, das ist er. Das ist er, das Lamm, was unsere Sünde trägt. Nein, das steht nicht da. Was die Sünde des gesamten Kosmos hinwegträgt. Wohin denn? Wohin denn? Ans Kreuz. Der Umfang jener Heilstat umfasst da nicht nur mein persönliches frommes Leben, sondern umfasst die gesamte Schöpfung in Schuld und Sünde und Knechtschaft. Und der Apostel Johannes schreibt dann in seinen Briefen, er, der Christus, ist, was ist er? Das ist wichtig. Der Bruder Rietzig hat gelesen einen Tag eingangs, wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, können wir uns prüfen. Wenn wir mit Christo auferweckt worden sind, das betrifft die Seele. Die Seele muss auch aufwachen. Aus dem Fluch der Sichtbarkeit, wo sie von Haus aus hineingebunden ist an dem Körper. Dort muss sie aufstehen, aufwachen. Wenn das stimmt, was passiert da bei uns? Da fangen wir an zu suchen und zu sinnen, wohin? Liebe Geschwister, wenn das nicht fundiert wird, und zwar auch in jungen Jahren, da bleiben wir Gefangene dieses Kosmos und der Materie ein ganzes Leben lang. So suchet nun und sinnet nach dem, was droben ist, entmaterialisiert, dort, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten der Majestät. Ja. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, so schreibt der Johannes. Und da hat er nicht an unsere Sünde gedacht. Das denken wir immer. Wir müssen ja uns immer und überall in die Bibel hineinlesen, obwohl wir gar nicht vorkommen. Das ist auch so eine egoistische, ich-bezogene Verkündigung. Der Johannes sagt, er ist die Sühnung für unsere Sünde. Und da meint er die Sünde seines Volkes Israel. Ohne Abstrich. Und dann fügt er hinzu, aber nicht nur für die unsrigen, sondern für die des ganzen Kosmos. Und da sind wir auch mit dabei. Gott war in Christo. Was soll das? Liebe Geschwister, wir müssen lernen, langsamer zu lesen. Und das, was wir lesen, zu hinterfragen. Gott war in Christus, selbstverständlich war er in Christus. Wie war er in Christus? als sein Sohn, nicht als ein gleicher Gott neben ihm, sein einzig gezeugter Sohn. Gott war in Christo und anstatt uns die Fehltritte und die Übertretungen vorzuhalten, veränderte die Stellung des Geschöpfes zum Schöpfer völlig, und zwar für sich selbst. In der Stellung zu ihm hin, er veränderte den gesamten Kosmos. Gott verzichtete darauf, uns für den entstandenen Schaden bezahlen zu lassen. Er stellte unsere Sünde und Schuld nicht in Rechnung, sondern er lässt dafür seinen Sohn am Kreuz aufhängen. Dort auf Golgatha, da haben wir die Zusammenfassung alles Bösen. Hier an dieser Stelle wurde das gesamte Unheil, die Sünde mit all ihrem Elend und den Verbrechen, jeder Widerspruch, jede Auflehnung als Endsumme zusammengetragen, auf einen Punkt gebracht und am Fluchholz gerichtet. Ja, wir sitzen so langweilig auf der Bank herum. Da wird ja auch unsere Lebensgeschichte mit verhandelt. Ob das mal als Evangelium, als Frohbotschaft uns aus dem Sessel heben könnte, was da eigentlich Gott mit der Gesamtheit der Schöpfung und mit uns persönlich gemacht hat. Das ist also Golgatha, die schwärzeste Stunde der Weltgeschichte, wo selbst Gott als der Vater seinen geliebten Sohn verlassen musste, weil er keine Gemeinschaft haben konnte mit einem solch fluchbeladenen Verbrecher. Selbst die Sonne als sein Zeichen verfinsterte sich am Himmel, und zwar am Mittag, ganz getreulich, als er auf Golgatha starb. Und Christus wurde zur Sünde und zum Fluch gemacht, als hätte er das ganze Unheil selbst verschuldet. Christus hat uns losgekauft. Ja, da steht bei uns erlöst. Ich nenne das Wort nicht gerne. Erlösung, weil das ein Fremdwort ist. Das muss ich dem anderen noch erklären. Erlöst. Wenn wir lesen, losgekauft, aha. Sind wir etwa bei jemandem Schuldner und musste für uns etwas bezahlt werden? Was denken wir, wenn wir so einen Vers lesen? Christus hat uns losgekauft, tief Luft holen. Nicht nur von der Macht der Sünde, dass wir nicht mehr sündigen, zwangsläufig sündigen müssen. Die Sünde ist noch da, die können wir aus unserer Eigenwilligkeit tun. Aber der Zwang zum Sündigen, dass ich dorthin gehen muss und das und jenes ausführen muss. Von dieser Kette, kennt ihr das? Kennt ihr das? Früher mussten wir. Er hat uns von der Macht der Finsternis losgerissen. Das ist ungeheuerlich, ungeheuerlich ist das. Ich erlebe so wenig Kinder Gottes, die davon Zeugnis geben. Die einzigen, die davon wirklich das rüberbringen, das sind in Alkohol Gerettete, die nicht mehr trinken müssen. Verstehen wir? Was das für sie bedeutet, an die Kneipen vorbeigehen zu können, ohne zu trinken. Und wenn die dann ihre Jahresversammlung haben, was dort gejauchzt und gejubelt wird. Die Leute fallen sich um den Hals ein Jahr wieder nicht. Gefallen zu sein. Wir können das gar nicht nachvollziehen. Denn solche große Sünder und Schlampereien haben wir nicht gemacht. Und deshalb denke ich manchmal, nicht nur von der Macht der Sünde, sondern auch, jetzt wird es ganz eng, von dem Fluch des Gesetzes. Was ist denn das? Was ist denn das? Ist denn das Gesetz ein Fluch? Das ist eine Stunde wert. Über die Macht der Sünde können wir reden. Ja, aber über den Fluch des Gesetzes, dass die Forderung, jedes Gesetz ist Forderung. Und jede Forderung ist Gesetz. Evangelium ist keine Forderung und auch kein Gesetz, sondern ein Geschenk und eine Gabe. Hier klafft beides auseinander. Und ihr wisst doch, wir sind doch alle religiös geboren, als Säugling getauft, das läuft doch alles. Vom Fluch des Gesetzes? Wir sind doch in dieser Gesetzesschiene, du musst und du sollst eingebunden. Und wehe, du machst was dagegen. Und dann wurden wir herausgelöst. Einmal von der Finsternis, dass sie uns nicht mehr dirigieren und beherrschen darf. Und dann auch, dass die Sünde und das Böse nicht mehr zum Fluch über uns steht. Und ich aufpassen muss, dass ich ja alles erfülle, sondern an dieser Stelle des Gesetzes, du sollst und musst, steht ja der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Und er lenkt und leitet und drängt und korrigiert. Was sagt Paulus? Nur die sind Kinder Gottes, die vom Geist Gottes nicht getrieben, der Heilige Geist ist kein Treiber, geführt werden. Ist mir noch nie passiert. Predigt, dass ich. Weshalb auch immer. Ja, der Loskauf, der mit dem Tode des Gottessohnes auf Golgatha erfolgte, ist ja eine juristische Rechtstat, die der Allerhöchste, es wurde gezahlt. Wer bezahlte was an wen? Wer bezahlte was an wen? Eine juristische Rechtstat, die der Allerhöchste zwischen sich selbst und Satan und der Engelwelt abmachte. Vielleicht etwas neu, mal drüber nachdenken. Und weil einer das Gericht ertragen hat, weil einer an unsere Stelle mit seinem Leben bezahlt hat, gibt es nur für den Glaubenden von Seiten der Finsternismächte her keine Verurteilung, keinerlei Anklage mehr. Und keiner sagt Halleluja. Wisst ihr, was das bedeutet? Unsere Lebensgeschichte mit all dem Versagen, wissentlich und willentlich und nicht, die ist am Kreuz verhandelt worden. Und da gibt es von dieser Oppositionsseite keine Anklage mehr. Halleluja, preis dem Herrn. Es brauchte manch einer nicht in die neurologische Klinik, weil er meinte, er hat die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen und vieles andere. Schuld, Schuld, Schuld. Und 90% aller derer, die behandelt werden müssen, die haben mit ihrer eigenen Schuld zu tun. Schuld, 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 Schuld. Wenn ich davon berichten würde, was das Telefon bei mir aushalten muss und wie viele Patienten in dieser Richtung erkrankt sind, regelrecht erkrankt sind, weil sie nicht annehmen, was hier geschrieben steht. Ich rede von Gläubigen, nicht von draußen. Die so gefährdet sind, das ganze Leben verkehrt gemacht, falsch gemacht. Es gibt keine Verurteilung mehr von Seiten der Finsternis, aber auch von der lichtvollen Seite der Engelwelt, den sogenannten Gesetzesvertretern. Die haben das Gesetz veranlasst. Das Gesetz ist nie aus dem Herzen Gottes erfolgt. Natürlich hat der Allerhöchste mit seinem Finger das unterzeichnet. Macht mal. Auch diese Seite der Schöpfung konnte in dem großen Parlament Eingaben machen, wie wir denn am besten die Schöpfung unter das Geschöpf auf die richtige Bahn führen. Und da war die Eingabe der Gesetzesvorlage eben von dieser Seite her sehr bedeutungsvoll. Und sie wird auch scheitern, weil das Ergebnis dieser Gesetzesvorlage ist eigentlich der Fluch, weil kein Fleisch mittels dieser Folgerungen und Forderungen gerecht werden will. Ich muss mal auf die Zunge beißen, sonst werde ich nicht fertig. Wer mein Wort hört und glaubt dem, den ich gesandt habe, der bekommt nicht irgendwann, wenn der Herr wiederkommt, sondern was? Was hat er? Der hat existenziell ewiges, unzerstörbares, unauflösliches, ewig bleibendes Gottesleben schon jetzt und heute in sich. Gennatur, göttliche Gennatur. Durch die Zeugung des Geistes in Verbindung mit dem Wort der Wahrheit. Das ist der Christus, das ist der Same, und da wird in uns ein neues Leben gezeugt. Denn für die, die in Christo sind, wieder so ein Ausdruck. Was heißt denn das, Menschen in Christo? Sind wir es oder sind wir es nicht? Fragen? Ja, regen wir. Aber was ist damit zusammengebunden? Das heißt, in Christo, ich bin mit ihm völlig zusammengebunden. Ich identifiziere mich mit dieser Person Jesu Christi. Wo er ist, wie er ist, identisch. Ist jemand mit Christo zusammengebunden? Was ist da? Ja, da gibt es keine Verurteilung mehr. Und warum nicht? Warum gibt es keine Verurteilung mehr? Weil der Christus am Kreuz meinen und deinen Schuldbrief zerrissen oder ans Kreuz genagelt hat. Das heißt, er hat die Anklageschrift. Anklageschrift? Wer führt eine Anklageschrift? Wer darf über uns eine Anklageschrift führen? Mal überlegt. Diese Anklageschrift, wer sie auch aufschreibt. Das kann die Finsternis sein, das kann aber auch die Lichtswelt sein. Die sagt hier. Ja, wer es auch ist. Diese Anklageschrift hat der Christus aus den Prozessakten herausgenommen. Du könntest hier ja, lieber Holger, ein Zeugnis geben. Und dann sind sie verschwunden. Und wenn die aus dieser Kommode herausgenommen worden sind, dann ist alles niedergeschlagen. Das ist dort auf Golgatha geschehen, vor 2000 Jahren. Da hat er die Anklageschriften. Liebe Geschwister, wenn das doch in der Nacht der Anklagen auch tagsüber mal von den Kindern Gottes als Evangelium geglaubt werden könnte. Es ist zum Erbarmen, zum Erbarmen. Und ich sag's euch, ich bin nicht seit heute und gestern auf dieser Glaubensstraße. 63 Jahre. Und was man da für Tragödien erlebt hat. Hilfe, sag ich mir. Was bleibt eigentlich übrig? Was haben wir gelernt in den Jahren der Verkündigung? Haben wir das Evangelium hineingenommen? Haben wir uns mit diesem Wort identifiziert? Das Wort und nichts anderes. Keine Aktionen, keine Methoden, keine Formalitäten und Sakramente, sondern allein die Kraft des Evangeliums kann uns umdrehen und verändern. Keine Anklage mehr. Halleluja. Durch, was hat der Männerchor 50, 60 gesungen? Durch das Blut am Kreuzestamm triumphierend brach das Lamm Satans Macht entzwei. 1959 hier, Männerchor. Durch das Blut am Kreuzestamm macht er alle frei. Kommt jetzt in Erinnerung. Und ich hoffe, diese Erinnerung trägt mich, sollte mein Bewusstsein nicht mehr mir vorhanden sein, dass ich von diesem durchgetragen werde. Wenn morgen früh das Staatsoberhaupt in seiner Vollmacht den Gefangenen in den Gefängnissen sagen würde, dass ihre Schuld und ihr Verbrechen gesühnt sei, weil einer den Rechtsstreit ausgefochten und den Schaden bezahlt habe. Können wir uns das vorstellen, was da in den Zellen los wäre? Die See ist nicht so, wie wir hier in den Banks, in der Bank sitzen. Da gäbe es einen Jubelschrei, der durch das ganze Gefängnis schallen würde. Gott sandte seinen Sohn der Sünde wegen und verdammte und verurteilte die Sünde hinein in das Fleisch seines Sohnes. Deshalb starb Christus am Kreuz. Er tat es stellvertretend für uns alle, damit wir gerettet, gerechtfertigt, freigesprochen und das Leben Gottes empfangen können. Nach der Schrift alles erfolgt. Christus musste nicht sterben, weil das Volk Israel den Sohn Gottes nicht haben wollte, sondern weil Gott diesen gerichtsvollen Weg für seinen Sohn beschlossen hatte. Und es gab keinen höheren Kaufpreis, womit der Allerhöchste an Satan und den Finsternismächten bezahlen konnte. Es war der höchste Preis, von den Mächten selbst gefordert. Wenn wir den haben, dann haben wir den Erben umgebracht. Dann kommen wir an dieser Stelle. Wenn sie das hätten folgern können, da sagt Paulus, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals ans Kreuz gebracht. So erhascht Gottes Weisheit eben auch die Gescheiten und die Theologen. Das waren die Pharisäer der damaligen Zeit. Das war wegen der Verschuldung der Geschöpfe und ihrer Sklavendienste für Sünde an Satan. Wenn Gott seine in Sünde und Ungehorsam gefallene Schöpfung wieder zurück zu sich zurückhaben wollte, musste dafür ein Preis, und zwar an den Sklavenhändler Satan, gezahlt werden. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er diesen Rechtsstreit mit seinem Sohn bestritten hat und dass er deshalb auch alles und alle wieder zu sich zurückführen kann. Verstehen wir? Dafür musste ein Preis gezahlt werden. Der Allerhöchste musste doch für seine eigene Gerechtigkeit keinen Beweis erbringen. Aber es wäre juristisch ein Skandal für Gott, wenn er die Schöpfung wieder aus den Händen Satans und der Finsternis herausholen würde. Konnte er das? Konnte er das? Selbstverständlich konnte er das. In Kraft seiner Autorität. Das hat er aber nicht gemacht. Wenn er dafür nicht bezahlt. Der Sohn aber war dafür der geforderte Kaufpreis. Liebe Geschwister, dass wir Zugang haben und so den Mund öffnen können und wissen, dass die Gedanken in Sätze, in Sprache umgewandelt werden können und so als Schallwellen den Allerhöchsten erreichen. Das hat den Vater seinen Sohn gekostet. Nur über diese Brücke. Christus musste nicht sterben, weil die Juden insgesamt das Volk Israel ihn nicht haben und nicht haben wollte und ihn ablehnte, sondern weil das nach dem Ratschluss und Willen Gottes der vorgefertigte Plan war. Warum hat die Theologie und die kirchlichen Obrigkeiten in überster Form das Volk Israel Jahrhunderte, Jahrtausende lang als das Mördervolk Jesu bezeichnet? Als hätten wir als Nationen daran keinen Anteil. Ist nicht der Tod auch von den Propheten verkündigt und in vielen Vorbildern abgeschattet worden? Wir denken an Abraham, kann ich mir ersparen alles. Das, was mit dem Abraham als Vorbild gemacht wurde, das hat ja dann Gott wirklich gemacht. Er hat die Schlachtung seines Sohnes auf Golgatha geschehen lassen. Wir sind 1. Petrus 1, was sind wir? Liebe Geschwister, wir sind nicht nur arme Schlucker und ohne Namen und ohne Bedeutung. Wirklich. Wir sind aber losgekauft, so steht es da. Losgekauft, freigekauft von unserem eigensüchtigen Leben. Nicht durch die Anstrengung und den sauberen Lebenswandel der Väter, sondern durch das kostbare Blut eines unschuldigen Lammes, was die Spuren der Schlachtung an sich trug, und zwar schon vor Grundlegung des Kosmos. Da gab es noch keinen Kosmos. Da gab es noch keine Schöpfung. Wisst ihr, was es auch noch nicht gab? Dich und mich sowieso nicht. Es gab auch keine Sünde. Wieso eigentlich ein Lamm, was bereitgestellt werden musste, vor der Schöpfung? Er ist um unsere Sünde wegen dahingegeben. Liebe Geschwister, somit ist ja der Tod Jesu im Heilsplan Gottes verankert, bevor der Kosmos entstand und gebaut wurde und vor allem bevor es Sünde im Kosmos gab. Darüber denkt kaum jemand nach. Denn der, der Sünde nicht erkannte, sich mit Sünde nicht eins machte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir als Erstlinge, als Gemeinde, das Schauobjekt der Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Was heißt das? Dass wir in die Nähe Gottes gebracht werden, mit ihm Gemeinschaft haben und von Gott aus so angesehen werden, als wäre nie etwas Böses geschehen, ohne eine jegliche fromme Leistung erbracht zu haben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wir glauben dem, der das in uns und mit uns vollzogen hat. Und werden so ein Schauobjekt in den zukünftigen Äonen an der Geisteswelt der Himmel und an den Reichen des Todes und ihren Insassen. Wenn Gott in den zukünftigen Heilsäonen den Geschöpfen klar machen will, was Gerechtigkeit Gottes ist, dann nimmt er uns als seine Gemeinde, als das sündhafteste Objekt und zeigt allen die Herrlichkeit seiner bedingungslosen Gnade, die ohne Leistung und Gesetz erlangt worden ist. Das ist eine Aktion Gottes. Haben wir die begriffen? Wenn wir immer noch von der Hintertür denken, etwas leisten zu können, dass dieser neue Glaube sich in Tätigkeit setzt, ist keine Frage. Aber die Motivation ist wichtig. Langt es oder langt es nicht? Könnt ihr verstehen, wenn ich mit 16 Jahren eine Sonntagsschultante frage, liebe Else, mich interessiert das. Wirst du drüben ankommen? Da sagte Johannes, ich weiß nicht, ob es reicht. Da habe ich mir mit 16, 15 Jahren gesagt, an einen solchen Gott will ich nicht glauben. Ledig geblieben, 60 Jahre alt geworden und dann nicht wissen, wo es eigentlich hingeht. Was unsere Bestimmung ist, weshalb sitzen wir denn langweilig auf der Bank herum? Das geht doch nicht um uns, liebe Geschwister. Das geht um Gottes Willen und Gedanken, dass sie endlich einmal in uns hineingelangen, dass er in uns das tun kann, wozu wir eigentlich bestimmt sind, wofür wir eigentlich auf diese Welt sind, dass unser Leben gelingt. Ach ja, und wenn es uns nicht gelungen ist, dann wollen wir es also unseren Kindern machen, diese, ich sage mal, verfluchte Eitelkeit. Ohne den Glanz des Evangeliums erkennen zu können, für unser Leben ist einer gestorben. Dass wir Leben in Unverweslichkeit haben und schon jetzt tragen. Durch den Tod des Gottessohnes wurde also der Loskauf, die Versöhnung der Welt zustande gebracht. Versöhnung schwer. Zwei Parteien. Versöhnung ist eigentlich Rollentausch. Da werden Rollen vertauscht. Das Gerichtsurteil war gesprochen. Der Tod durch den Strang. Man gab ihm eine Stunde. Er ging in die Zelle zurück. Da klopft es an die Tür. Da kommt ein Fremder und verlangt nach dem Todesgewand. Und nach einer Stunde hing der Fremde. Mal überlegt, das ist Golgatha, das ist Golgatha. Ja, und über dieses Geschehen, Karfreitag, alles in Moll. Alles in Moll. Da muss geweint werden und auch geschluchzt werden. Gott hat nicht geschluchzt. Er hat am Karfreitag, als sein Sohn starb, gejubelt. Das Wohlgefallen, die Lust und die Freude lag auf seinen Sohn, als er am Kreuz den ganzen Kosmos, das ganze All mit sich selbst versöhnte, Himmel und Erde. Da hat er triumphiert. Ja, also überlegen wir, was wir... Ich halte nichts von Feiertagen, liebe Leute, das wisst ihr. Aber wenn wir uns daran erinnern, dann sollten wir auch daran denken, dass... Was hat der Bruder Reetze gelesen? Dass durch den Tod er dem die Vollmacht und Autorität nahm, dem Teufel, der die Macht über den Tod hatte. Durch seinen Tod. Sehr wichtig. Die Gemeinde des Christusleibes, die ja bei dieser Überschrift, hat mir schon gefallen, aber da könnt ihr nicht nur meinen Namen drunter setzen, versteht ihr? Da hat es in den vergangenen Jahrtausenden immer wieder Hunderte und Tausende gegeben. Hauptsache wir sind auch mit dabei. Wir sind von dieser Kraft des Evangeliums, der Auferstehung auch mit hineingenommen, liebe Geschwister. Ich würde keinen einzigen Kilometer fahren, auch nicht nach Berlin, um euch was Gescheites zu sagen. Wenn dieses Evangelium und diese Kraft der Auferstehung mein Leben nicht völlig durchgedreht hätte, also umgedreht hätte. Ich möchte, dass keine einzige Zelle in meinem Leben nicht unter diesem göttlichen Programm gestellt ist. Die Gemeinde des Christusleibes ist dabei nur der Anbruch. Wir sind nur die Ersten, muss uns klar sein. Und wir können Aktionen setzen, sollten wir auch, missionieren und evangelisieren, aber nicht mit der falschen Vorstellung, wir könnten halb Berlin bekehren. Von dieser Utopie können wir uns verabschieden. Und wir wohnen in einem Ort von 1200 Leuten. Wir sind ja auch geschrumpft, zusammengedrückt. Ja, wenn man da mal einen erwischt und mit einem mal darüber reden kann, ja. Aber verabschieden wir uns von der utopischen Vorstellung, wir müssten Berlin erwecken oder Baden-Württemberg, das fromme Pietistenland. Ja, also wer diesen wunderbaren, gewaltigen Dienstauftrag vorher noch, den Gedanken kann ich nicht zu Ende führen, wir sind nur der Anbruch von dem, was mit uns geschehen soll, nämlich den Übrigen der Schöpfung das gleiche Gottesleben zu vermitteln, was wir heute und jetzt schon besitzen. Denken wir daran, dass Gott uns jetzt dazu ausbildet, dass er jetzt uns qualifiziert, nicht durch große Herrlichkeitswege, sondern da geht es ganz, ganz tief, dunkel durch die Täler. Mit dem Tod seines Sohnes bezahlte Gott den Schaden der gefallenen Schöpfung. Und die Auferstehung Jesu war ja das Siegel, der Triumph, das sichtbare Zeichen, dass dieses Geschehen auch seine Rechtsgrundlage hat. Und die Auferstehung Jesu war ja gewissermaßen die sichtbare Dokumentation vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Nun aber ist Christus auferstanden aus den Toten. Er hat also den Zugang zu dieser Todeswelt aufgebrochen und hat seit dieser Zeit die Schlüssel über die Totenreiche. Das ist eine so ungeheure Wende, was sich da abgespielt hat. Selbst die Finsternismächte mussten alle Schlüssel von den verschiedenen Abteilungen und Kammern, der riesengroße Schlüsselbund, den mussten sie an den Fürst des Lebens aushändigen. Und er verfügt jetzt, was hier unten geschieht und was da abläuft. Was da abläuft. Nun ist Christo auferstanden aus den Toten und der Erstling geworden unter denen, die schlafen und im Todeszustand waren. Nachdem nun durch einen Menschen, dem ersten Adam, der Tod über alle gekommen war. Wie ist das möglich? Wie kommt denn der Tod zu uns? Das Gericht, was Gott sprach, du wirst sterben sein, das hängt mit den Zellensterben zusammen. Die Zellen fingen an, von dort sterblich zu werden. Und jetzt werden Menschen gezeugt und geboren mit dieser Geninformation. Und deshalb ist der Tod nicht die Sünde. Der Tod ist zu allen hindurchgedrungen, worauf aufgrund dessen wir sündigen. Das ist doch klar. Es wird von von Erbsünde gesprochen. Ich habe mit diesem Begriff überhaupt keine Beziehung. Ich sage doch, ich habe einen kleinen Bruder gehabt, der hat eine halbe Stunde gelebt. Musste der sterben, weil er gesündigt hat? Was denken wir uns eigentlich? Nein, der Todesbacillus ist drin. Und deshalb sterben wir. Und weil wir den Todesbacillus mitgeben, auch an unseren Kindern. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und bleibt es auch so lange, bis der Geist von oben das Leben durchtrennt. Der Tod ist über alle gekommen, kommt nun auch durch einen Menschen, dem Christus, die Auferstehung der Toten, denn gleich wie sie in den Adam alle wegstarben. Also auf eben derselben Weise werden auch in dem Christus alle lebendig. Nicht auferstehen, von wegen. Das denken wir. Auferstehen müssen ja alle, auch fürs Gericht. Hier steht lebendig gemacht. Das heißt, ins Gottesleben hineingestellt. Großer Unterschied, ein riesengroßer Unterschied. Der Adam hat alle ins Gefängnis, in den Tod gebracht, der erste. Und der zweite Adam hat das Vermögen, alle Geschöpfe wieder ins Leben zurückzuführen. In das Leben, das unauflöslich ist. Lebendig gemacht. Und jetzt kommt auch hinter diesem Text ein Wort. Also, ich schaue nicht in eure Bibel hinein, aber wenn es euch etwas bedeutet, was dann folgt, dann habt ihr dieses Wort angestrichen. Es ist so umfassend, es ist so grundlegend, es ist so hoffnungsvoll. Von diesem Programm der Lebendigmachung steht drin ein jeder, ausgemalt. Da bist du mit dabei und all die ganze Verwandtschaft. Und all das, was nicht glauben will, in Opposition steht, ein jeder. Ich verstehe das gar nicht, dass uns so ein Wort nicht aufregen kann. Und nur aufgrund dessen haben wir Hoffnung wie die Fanny und den Emil, die sich um nichts kümmern. Können wir für die anderen Hoffnung haben? Na, selbstverständlich, ihr Witzer. Ein jeder? Muss ich Anstrengungen machen? Ein jeder in seiner Reihenfolge. So, Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Nochmal, gespeichert, Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Das ist ein heißgeschichtlicher Schlüssel, damit wir zurechtkommen im Ablauf. Er muss nicht meine Kinder und meine Verwandten, meinen Ehepartner gläubig machen und werden lassen. Wenn sein Ratschluss nicht dafür ist, werden wir es tragen müssen. Aber was wissen wir? Dass ein jeder drankommt, und zwar in seiner von Gott gegebenen Reihenfolge. Halleluja! Das ist Hoffnung, das ist Evangelium. Und jetzt wird auch aufgeführt, liebe Geschwister, ein jeder in seiner Reihenfolge. Ich hab mir hier aufgeschrieben, gibt es eine Rückfrage? Hier kann man ja so frei predigen. Aber in einer anderen Gemeinde, da schreien mindestens drei Reihen, schreien, das gibt es überhaupt nicht. Das ist eine teuflische Höllenlehre, was du hier vorn verkündigst. Hat mir mal einer gesagt, im Ausgang, in Reutlingen. Da habe ich gesagt, ich fange hier keine Diskussion mit dir an. Ich wünsche dir nur, dass du zu Ende denkst, was du glaubst. Weil du das gar nicht aushalten kannst. Ein jeder, die gute Nachricht, die übersetzt fantastisch, schreibt wie ein riesiges Heer. Werden sie aus dem Tod in das Leben ziehen. Verstehen Sie? So einer nach dem anderen. Wie ein Heer. Das hört nicht auf. Das hält nicht auf, bis der Letzte sie eingereiht hat. Hält nicht auf. Wie ein großer Strom. Vor allen ist Christus. Und dann die zu Christus gehören. Bruns übersetzt, allerdings geht das alles in einer bestimmten Reihenfolge oder in einer Schlacht, Krieg, Schlacht oder Marschformation. Ich war nie beim Militär, ich weiß nicht, wie es dazu geht, aber kann man vorstellen, das Heer ist angetreten, alle in Reihe und Glied. Da schreit der Hauptmann, erste Reihe vortreten. Und wehe, wer von der zweiten Reihe mit dem Fuß wackelt. Da kommt einer nach der anderen an. Das heißt Marschordnung. Und hier ruft der Christus. Können wir mal nachdenken, weshalb hat Gott uns denn in die ersten Reihe gesetzt? Weil wir so anständig waren, weil wir so fromme Eltern hatten, die Harmonium gespielt haben. Was ist das eigentlich, wir frommen Egoisten? Alles Gnade, alles Gnade. Die Gnade, die für uns vom Vater, für den Sohn bestimmt war, nämlich vor den Äonen, dass wir dann auch glauben können. Das ist nicht zu beschreiben. Das ist nicht zu beschreiben. Als Erstling Christus selbst, dann die ihm angehören, das betrifft uns, bei seiner Nichtwiederkunft. Ich bin sehr vorsichtig geworden. Bei der Gemeinde gibt es keine Wiederkunft. Da gibt es ja nur eine, ja, was gibt es da? Da gibt es nur ein Hinaufversammeltwerden von denen, die unten leben. Und die gestorben sind, die werden lebendig, hatten wir einen Mittwoch. Und dann werden wir mit denen, die vorher und wir, wenn wir dazu gehören, in einem Nu nach oben gerückt. Nach oben hin versammelt, und zwar als Glieder zum Haupt. Und finden wir weiter. Und dann, was passiert dann? Und dann das Ende. Da sind die Frommen, da sind sie. Dann ist endlich Schluss. Wenn der Christus seine Leute hat, dann ist aber nur gut, wenn er uns hat. Und da steht also auch nicht das Ende dort, das ist irreführend. Telos, der Abschluss, das Ziel, was Gott eigentlich mit uns als Anfang und Anbruch beginnt, will er weiterführen. Dann den Abschluss, die Vollendung. Eine russische Übersetzung schreibt, und dann geht es weiter. Sagt mal, ist diese Hoffnung auch in euch? Oder wollt ihr euch selbst nur bei den Herrn sehen? Oder die Frommen? Ein Egoist ist Ismus, der ist unbeschreiblich. Ich sag's euch, unbeschreiblich. Und ich predige ja die Botschaft nicht aus Heiden und gestern, sondern die ist schon Jahrzehnte. Mein erster Wortdienst war mit 18 Jahren. Mit 18 Jahren vor einer riesen Jugendversammlung von 300 Leuten. Ich hatte keinen, ich hatte, wie sagt man, keinen Puls. Der Kreislauf war vollständig zusammengebrochen. Ich spürte meine Hände nicht mehr. Das ist so. Wenn man vor einer großen Meute zum ersten Mal steht, dann, ja. Und was haben die Leute mir gegeben, die verantwortlich waren? Da ging es um den Paulus. Überlegt mal genau. Da hatte der eine, der hatte den Lebenslauf und der andere hatte die Missionsreise und den Ullmann haben sie das Evangelium des Paulus gegeben. War mein erster Dienst mit 18 Jahren. So ist mein Leben gelaufen. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass auf dieser Straße so viel Widerspruch ausgehalten werden muss, wäre schon längst zusammengebrochen und ich wäre zu Hause geblieben. Aber das Ziel geht da weiter, das Ende, der Abschluss, den Vers noch und dann halt mal. Da geht es dann, der Abschluss, Doppelpunkt, was ist der Abschluss? Und jetzt kommt das ganze Programm, was Gott sich vorgestellt hat, was da abläuft. Wenn der Herr die Erstlinge bei sich hat, dann werden wir nicht einen Chorus nach dem anderen singen, sondern da wird's zu Werke gehen. Nämlich, wenn der Christus das Königreich seinem Gott und Vater übergibt. Wisst ihr, wo wir da sind? Wisst ihr das? Wenn wir mit der Entrückung zusammengebunden sind, da steht Sündert für immer und ewig, bleiben wir auch zusammengebunden. Und wenn der Christus als Lamm und als Triumphator, Vater und überall ist die Gemeinde dabei, als unersetzliches Teil. Und jetzt lesen wir in der Bibel, wenn der Sohn das Königreich dem Vater überantworten wird, da sind wir mit ihm als Einheit, als Wesensbestandteil dabei. Wenn er außer Wirksamkeit gesetzt haben wird, alle gottfeindlichen Mächte. Liebe Geschwister, wie viel Gottes Energie wird aufgebraucht, um Opposition, wissen wir auch in der Politik, was reisen die rumher, geben Millionen aus, um den anderen mal in seine Gedankenkonstruktion umzudrehen. Und da steht, es wird außer Wirksamkeit gesetzt. Alle Widersprüche, alle Finsternismächte und ihre Energien. Jedes Fürstentum und jede Vollmacht und jede Krafteinflusssphäre. Denn es ist ein göttliches Muss, dass er, der Christus, königlich herrscht bis. Ja? Hört etwa die Herrschaft des Sohnes auf? Sie ist da ewig, ewig. Die hört auf. Die Herrschaft des Sohnes hört auf. Damit wir uns gleich einrichten und unsere Sonderstellung als Gemeinde auch, hört auch auf. Ja, ein göttliches Muss, dass er königlich herrscht, bis der Vater alle Feinde unter seine Füße gelegt haben wird. Wer bildet denn die Füße, wenn er das Haupt ist? Seine Gemeinde. Alles hängt mit der Gemeinde zusammen. Wie? Die ganze Opposition, die ganze Finsterniswelt unter die Füße des Christus? Wird es uns schwindlig, liebe Schwester? Es wäre manchmal dringend nötig, dass wir nicht nur etwas hier oben verarbeiten, sondern dass es uns in der Gesamtheit unserer Veranlagung und unserer Konstitution mal umdreht. Und wir nicht ständig unserem ungekreuzigten Ich hinterherrennen und unseren anderen nur fertig machen dabei. bis er gelegt haben wird, alle Feinde unter seine Füße. Und als letzter Feind wird der Tod nicht vernichtet. Das ist eine ganz üble Übersetzung. Und ich wünschte, wir würden das durchstreichen, weil das nicht stimmt. Er wird nicht vernichtet, der Feind wird auch nicht beseitigt, eliminiert und ausgelöscht. Was wird mit dem Feind gemacht? Liebe Geschwister, der wird verschlungen. Der wird assimiliert. Das Licht hat die Fähigkeit, die Finsternis zu verschlingen. Heute Abend, wenn er nach Hause kommt, macht er Licht. Da wisst ihr, wie das ist. Da ist die Finsternis verschlungen. Liebe Geschwister, denn alles unterordnet er, der Vater, unter die Füße des Christus. Das ist nicht auszuhalten. Liebe Geschwister, alles. Und das sollten wir uns auch mal mitmerken. Es geht ja stufenweise eins nach dem anderen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Minuten Energie. Dass wir ja nicht die einzigen Leibesglieder sind. Heute schon. Aber in der Vollendung, bevor der Christus alles dem Vater unterordnet, wird alles Leib Christi geworden sein. Alles. Epheser 1, Vers 10. Er wird das ganze All organisch dem Haupte unterstellen. Wo wir schon heute unseren Stand und unseren Platz haben, wird einmal das ganze All dort ihren Platz finden. Könnt ihr das aushalten? Könnt ihr das aushalten? Was für eine Dimension eigentlich in dieser Kraft der Auferstehung liegt. Und wir sind die Ersten, die davon nicht nur berührt werden, sondern überführt werden. Wenn er alles den Füßen des Christus unterstellt hat, dann ist offenbar ausgenommen der ihm das All unterordnet hat. Ich folgere, denke nach und sage zu dem Begriff All, gibt es nur einen? Nein, anders. Zu dem Begriff All gehört als einziger der Allerhöchste, der nicht dazu gehört. Alles andere gehört zum All. Selbst sein Sohn. Mal drüber nachdenken. Ja, also, liebe Geschwister, ich mache einfach Schluss. Jeder Mensch, der Träger des Geistes ist, der denkt doch auch nach, der muss überlegen, was ist das für ein Evangelium? Und das ist eine solche Kraft, wenn wir es zulassen. Verstanden? Wenn wir es zulassen, dass der Geist Gottes in uns dann dieses Wort entfaltet und wir nichts einzuwenden haben, dann staunen wir, was die Gnade Gottes aus uns machen kann. Und das ist mein Wunsch und meine Sehnsucht, dass das in mir gedachte Bild des Vaters, soweit es möglich ist, in der Zeitlichkeit auf Erden in mir zur Ausgestaltung kommt. Daran arbeitet der Heilige Geist. Bei mir Tag und Nacht und auch bei euch. In großer Gewissheit, dass er nichts und niemand halb fertig liegen lässt, sondern dort, wo er begonnen hat, auch vollendet. An seinem Tag wird alles lichtvoll. Wir preisen den, der dafür die einzige Garantie gibt und der auch das Vermögen hat, das in Erfüllung gehen zu lassen, was seiner Bestimmung gemäß ist und was sein Plan ist für und über uns und für die ganze Schöpfung. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, es ist uns ein inneres Bedürfnis, dir von Herzen zu danken für eine Botschaft und ein Evangelium, was niemals vorher erkannt und bezeugt worden ist, was du uns aber jetzt erkennen lässt, dass wir Staubgeborene und unter dem Fluch der Sünde und des Todes Gestandene jetzt lebendig gemacht sind. Durch dein Evangelium, durch die Kraft der Auferstehung deines Christus, da hast du mit uns begonnen. Wir können das nicht verstehen, wieso es uns getroffen hat. Aber du wirst es uns drüben erklären. Und dann danken wir dir, dass du einen Plan nicht nur mit uns hast, sondern mit einer ganzen Schöpfung. Und dann erst wird dein tiefstes Sehnen, deine eigene Sehnsucht gestillt sein, wenn aus jedem einzelnen Geschöpf der Widerhall, das Echo deiner Liebe dir entgegentönt. Dann wirst du in deiner Sehnsucht voll gestillt sein, auch wir. Wir freuen uns über eine Gemeinde, die dein Wort bewahrt und über Menschen, die du herausstellst und zugleich hineinführst als Glieder an deinem Christus. Geh mit uns deinen Weg, was auch kommt und was auch mit uns geschieht. Wir sind einverstanden und geben dir unsere leeren Hände, dass du sie füllst und unsere Sinne ordnest, dass sie nach droben trachten. Wir preisen dich, du treuer Vater im Himmel. Amen.
Wir danken für den Dienst unseres Bruders.